danke, dass Sie an diesem warmen Sommertag zu uns gefunden haben. Mein Name ist Barbara Preinsack. Ich bin Professorin im Institut für Politikwissenschaft hier an der Universität Wien. Und gemeinsam mit Frau Professor Christiane Drummel sind wir die Organisatorinnen der Veranstaltung heute. Also die Veranstaltung heute wird organisiert von unserer Forschungsgruppe. Einen besonderen Dank auch an Miriam Pott. Unsere Forschungsgruppe Zeitgenössische Solidaritätsstudien, auch vom UNESCO Chair for Bioethics in der Person von Christiane Drummel und dem Ludwig Boltzmann Institute for Rare and Undiagnosed Diseases. Und wir freuen uns und sind aber nicht überrascht, dass bei unserem Gast heute so viele zu uns gefunden haben. Unser Gast Gerd Anters und unser Redner heute hat uns auch erlaubt, in den sozialen Medien präsent zu sein, also Live-Tweeting ist okay. Wir haben uns kurz überlegt, was der Hashtag sein sollte. Der Hashtag ist einfach Gerd Anters, ohne Leerzeichen. Also wenn Sie oder wenn ihr tweeten möchtet, gerne. Aber jetzt zu unserem Redner. Ich habe im Vorfeld dieser Veranstaltung heute zu vielen gesagt, ja, wir haben eine ganz tolle Veranstaltung am 3. Juli, da kommt ein Kollege aus Deutschland und dann habe ich begonnen, etwas über ihn zu erzählen und haben viele gesagt, ah, der Gerd Anters, natürlich kenne ich den. Also, ich werde aber trotzdem kurz ihn vorstellen. Er ist einer der lautesten, und das meine ich im positivsten Sinne, einer der lautesten und kritischen Denker im Bereich der datenintensiven Medizin, der in meinen Augen eine sehr nuancierte, kritische Perspektive vertritt, von der wir nicht genug hören. Gerd Anters ist ausgebildeter Elektrotechniker und Mathematiker, hat in Braunschweig und Bremen studiert und seine Promotion hat zu Big Data stattgefunden. Also Sie haben zu Big Data promoviert, oh ja, ohne diesen Begriff zu verwenden. Es ging um Überlebensdaten. Er wird sicher dann selber noch was dazu sagen. Heute würde man das wahrscheinlich als Data Science bezeichnen. Damals hatte man einen weniger mondänen Begriff dafür. 1998 war er Mitbegründer des deutschen Netzwerks zur evidenzbasierten Medizin. Er war wesentlich an der Einführung der evidenzbasierten Medizin in Deutschland beteiligt. War auch 2005 bis 2006 Vorstandsmitglied des Netzwerkes. 2017, und jetzt machen wir einen großen Sprung zeitlich, was nicht bedeuten soll, dass da nicht viel Wichtiges passiert ist, aber Sie sind ja nicht hier, um mich reden zu hören. Seit 2017 im wissenschaftlichen Vorstand der Cochrane Collaboration Deutschland, also Cochrane Deutschland Stiftung. Gerd Anters hat zu vielen Themen gearbeitet. Einige seiner Forschungsschwerpunkte war, wie Sie wissen, die wissenschaftsbasierte Gesundheitsversorgung. Er hat aber auch zum Thema Impfen, das ist natürlich auch hochaktuell, einiges gemacht. Und war auch wesentlich beteiligt am Aufbau eines nationalen Registers für klinische Studien in Deutschland und ist, wie ich einführend schon gesagt habe, heute sehr intensiv an Diskussionen zu datenbasierten Praktiken in den Gesundheitswissenschaften und in der Medizin beteiligt. Und damit möchte ich jetzt übergeben an unseren Redner und freue mich auf den Vortrag und freue mich auch auf die anschließende Debatte. Danke.
Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass Sie gekommen sind, obwohl hier nicht thematisiert ist. Und danke auch für die Bemerkung, das war mir nicht so klar, dass ich in Big Data schon gearbeitet habe, aber das stimmt tatsächlich. Und ich werde jetzt mal versuchen, die Folien stelle ich irgendwie zur Verfügung, entweder über das Institut oder auch, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, da vorne sehen Sie die Adresse. Und international, in Deutschland ist das noch nicht so üblich, fängt man immer damit an zu sagen, wer einen gerade bezahlt. Ich bin Rentner, höchst aktiver Rentner und kriege dann auch für Vorträge ab und zu mal ein bisschen Geld. Und war bis zum letzten Oktober Leiter von der Stiftung und auch von dem Institut. Und dann bin ich sozusagen aus dem rausgegangen. Ganz, ganz wichtig auch gerade bei diesem Thema sind immer wieder die nicht monetären Konflikte. Die anderen sind eigentlich viel harmloser. Und das Geld kann man zählen, man muss die Leute nur zwingen, es anzugeben. Aber was an Karriere und Haltung für Verbiegungen entstehen, das ist den meisten nicht so klar und ist viel schädlicher als das Geld. Ich gehe mal nochmal, damit man das versteht, insgesamt auf die Evidenzbasierung ein, was das eigentlich bedeutet, aber sehr, sehr knapp, dann auf diese sogenannten Real-World-Data, die heute leider wichtiger werden, und gehe dann danach ins Thema, was heißt das eigentlich, Big Data. Und gut, da wird es ein bisschen spannender und auch ein bisschen schwieriger. Warum machen wir das eigentlich alles? Wir haben Patienten, also ich argumentiere von der Medizin her, aber die Prinzipien, die ich danach erläutere, sind genau die gleichen. Und wir wollen, dass der für Diagnose, für Therapie oder auch für Prognose die beste Information für seine Entscheidung kriegt. Der Patient selbst, aber auch für das Arztpatient oder auch für die ärztlichen Berufe, die anderen oder Gesundheitsberufe, dass da die beste Information hinkommt. Und das könnte man theoretisch machen, heute in der globalisierten Welt, indem ich diese Information irgendwie reinkriege. Ja, wir sind alle fast alle vernetzt und dann würde man das da unten unterbringen. Aber das geht nicht. Die Vision ist, dass es irgendwann gehen wird, aber die letzten 80 bis 100 Jahre haben gezeigt, dass paarweise Studien, die eine Gruppe kriegt was Neues, die andere Gruppe Placebo, gar nichts oder Standard, dass diese Studien robust funktionieren. Und was wir gegenwärtig machen unter der Überschrift Standardisierung und Globalisierung ist, dass wir das weltweit einsetzen. Und das ist eigentlich der Grundstock vom Cochrane-Prinzip. Und wenn man das nochmal aus der Vogelperspektive zeigt, dann ist man in einer zweigeteilten Welt. Einmal die Entstehung dieser Studien, so die Durchführung, Oberhalb der Bodenlinie, und unten die Abnehmer, Ärzte, das ist so die klassische evidenzbasierte Medizin, Gesundheitsbehörden natürlich, klinische Forschung, Patienten. Und ein Drama ist da ganz unscheinbar mit versteckt. Auch heute wird von dem, was da oben gemacht wird, 50% nie hier runter transportiert. Es verschwindet einfach. Und zwar extrem ergebnisabhängig. Und verbiegt alles, was unten an Entscheidungen läuft. Und das ist nicht zu reparieren. Nur, dass man nochmal sieht, wie das sich immer in Dekaden weiterentwickelt. Das Ganze begann 68, und zwar nicht in Großbritannien, was meistens gesagt wird, sondern in Kanada, mitten im Land, nördlich von Toronto. Und da sehen Sie dann unten, wie spät Deutschland wieder dazukommt. Und Österreich ist dann nochmal einen Schritt später dazugekommen, aber jetzt haben Sie auch eben in Österreich ein Cochrane-Zentrum in Krebs. Und das Grundprinzip ist ganz einfach, völlig etabliert weltweit. Es ist ein Fünfer-Schema, formulieren der Fragestellung, dann global suchen, die Qualität bewerten, dessen, was man gefunden hat, und die Trefferzahlen liegen in den Tausenden. Und dann wirft man davon meistens 95-98% raus und dann zum Schluss irgendwie bei 10, 20, 30 Studien und interpretiert es und bringt es in die Praxis. Und das Ganze wird dann dargestellt in sogenannten Forest Plots. Das ist der meistgezeigte. Ich gehe nicht darauf ein, nur dass man mal sieht, dass hier zu der gleichen Fragestellung Studien gemacht wurden von 59 bis 88. Unglaublich unterschiedliche Größen. Die größte hier mit 17.000. Das sind die Ergebnisse. Und das ist kein Betriebsunfall. Studien fallen so unterschiedlich aus, durch statistische Schwankungen. Und das hier ist die sogenannte Meta-Analyse und die zeigt, sie ist auf der Seite, dass es besser ist durch diese neue Therapie und das zeigt hier, der Abstand ist groß genug, also soll es in die Praxis kommen. Das ist das Grundprinzip. Und das ist eigentlich das Grundprinzip von Evidenzbasierung. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht zu dem anderen Bild, das andere Bild war ja eher diffus gezeichnet, dann sieht man hier, es gibt eigentlich, und auch das ist weltweit, von Neuseeland bis nach Skandinavien, völlig etabliert, drei Säulen, wie das geht. Sehen Sie hier einmal die klinischen Leitlinien, da geht es eben ans Krankenbett oder zum niedergelassenen Arzt. Das hier betrifft die Krankenversicherung, was soll erstattet werden, was nicht. Und das Ganze muss natürlich harmonisiert werden in moderner Sichtweise für den informierten Patienten. Und da sehen Sie hier oben ein Schlagwort, systematische Übersichtsarbeiten. Und das ist sozusagen die Maschinerie, die die Einzelstudien da oben mit dem Fünfer-Schema bereitstellt, damit hier direkt da aufgesetzt wird. Und das ist eigentlich alles. Ja. Und wenn man das jetzt mal durchdekliniert, also wir jetzt mit dem ersten Meilenstein, dann landet man unweigerlich bei dem Begriff der Qualität. Und insbesondere diese gute wissenschaftliche Praxis haben eigentlich heute alle modernen Universitäten auf ihren Webseiten. Und da sind dann auf Studien bezogen, zum Beispiel hier oben, dass sie prospektiv gemacht werden sollen, dass man vorher ein Studienprotokoll macht. Da gibt es einen ganzen Satz von Prinzipien, die zumindest im Papier darstellen. Ja, Wiederholbarkeit ist gegenwärtig ein ganz großes Problem und wir haben eine Krise in der Wissenschaft, weil gerade die Wiederholbarkeit bei vielen Ergebnissen nicht gut funktioniert. Und das Grundmodell, das wir sehen für später auch noch, das Ganze ist inkrementell, der Fortschritt. Ja, und wenn wir das Schlagwort disruptiv schon mal gehört, werden wir gleich sehen, dass das sozusagen die Gegenseite ist. Aber zentral, und daraus kann man alles ableiten, ist der Begriff der Qualität. Und wenn man jetzt mal aus einer anderen Perspektive drauf schaut, dann sieht man, dass die evidenzbasierte Medizin, die sich an diesen prospektiven Prinzipien orientiert, da oben, diese vergleichenden Studien, belegt in der ersten Ebene, ich habe es mal hier bösartig als rigide Methodik bezeichnet, dann gibt es diese Real-World-Data, also ich beobachte Daten, analysiere Krankenkassendaten und so weiter und so fort, da ist die Methode schon viel weicher und dann in der Erweiterung davon, dass man die Zusammenhänge besteht, nenne ich das hier mal Real World Data XXL und dann kommen wir hier rasant in die Methodenbrainstorm. Und wenn Sie das anschauen wollen, das ist sehr, sehr gut aufgezeichnet in München von der LMU, hier genau eine Stunde, da sind die Sachen gegeneinander gestellt. Und das verlasse ich jetzt mal und mache eine vierte Idee dazu, Fake News. Und ich denke, naja, was Data zu spinnen, was soll das? Wir machen doch hier Wissenschaft. Zwischen all diesen Ebenen sind die Übergänge fließend. Also sozusagen die schlechten Guten, also weiter oben, die sind unmittelbar in der Nachbarschaft teilweise sogar noch vertauscht mit den guten Schlechten. Und das macht das Leben so schwer. Und wenn man jetzt mal hier schaut, ich habe nur ein paar Schlagworte aufgeführt. Hier sind sozusagen die gutwillig verbreiteten Fake News, Verschwörungstheorien, Glauben, Interessenkonflikte, ja, dann sind sie sofort in dem ganzen Bereich in der Medizin, zum Beispiel bei der Komplementärmedizin oder der Alternativmedizin. Und dann, wenn sie noch einmal darunter gehen, dann sind sie wirklich dort, wo es böse wird. Und dann kriegen wir mit krimineller Energie, mit den Bots, wirklich systematisch viele Informationen verbreitet werden. Das wird immer wieder in Bezug mit Wahlen und Beeinflussung von der US-Wahl, so wie durch Russland erwähnt, aber das ist natürlich in der Wissenschaft genauso möglich. Sie können sozusagen den Datenpool, der ja maschinell ausgewertet werden soll, systematisch so verzerren, ohne dass es gemerkt wird. Das geht heute schon. Gut, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz auf eine Fehlentwicklung. Das haben Sie wahrscheinlich schon mal wahrgenommen. Das sind sogenannte Räuberzeitschriften. Da denkt man immer, das ist irgendwie auch so ein spezielles Thema. Die Räuberzeitschriften sind eine unerwünschte Nebenwirkung von der Digitalisierung. Weil wenn es nicht digitalisiert wäre, ginge das gar nicht. Und um es mal kurz zu beschreiben, wenn Sie suchen, das hier ist ein Bibliothekar aus dem amerikanischen Mittelwesten, wenn Sie den in die Suchmaschine geben, finden Sie alles. Ich habe es da oben nochmal charakterisiert. Wir haben eine enorme Umwälzung im Bezahlmodell für Literatur. Früher musste der Autor das einreichen und dann wurde unter Verlust des Copyrights gedruckt und dann musste die Bibliothek das zurückkaufen. Heute zahlt nicht mehr die Bibliothek, sondern der Autor. Ja, und die Preise sind viel höher, als man glaubt. Liegt immer ungefähr zwischen 1.800 Dollar pro Artikel. Und wenn Sie viel Grafik drin haben, bis 5.000. Und ist völlig klar, wenn man sowas macht, und die seriösen Verlage haben es gemacht, dann ist es geradezu die Einladung, dort kriminell reinzuwälschen. Und das ist passiert mit diesen sogenannten Räuber- oder Predatory Journals. Da sehen Sie mal die Zahlen, wie die zugenommen haben. Von 18, 2011, hier 2016 an die 1000, inzwischen noch viel mehr. Und die machen nichts, außer dass sie schreiben, schickt es zu uns, wir machen alles genau wie die Seriösen, aber sie sagen nicht, dass sie unseriös sind. Dann legen sie das Zeug 8 Wochen in die Ecke und machen nach 8 Wochen mit einem, optisch alles total perfekt aus, nach 8 Wochen machen sie aus dem Word-Dokument, was sie bekommen haben, PDF, und dann war es peer-reviewed und ist fertig und drucken jeden Schrott. Da dachten wir früher immer, das wäre in Indien und weiter hinten üblich. Ja, sehen hier nochmal die Charakterisierung. Biel hat das erlebt, große Worte. Er sagt, das, was hier die Raubjournale machen, ist die größte Bedrohung von Wissenschaft seit der Inquisition. Das ist vermutlich ein bisschen übertrieben, aber er sagt schon, das ist wichtig. Und der Zahn, dass es nur irgendwo in den Niedriglohnländern passiert, der ist uns letztes Jahr gezogen worden. Da haben der Norddeutsche Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung in einer akribischen Arbeit über ein halbes Jahr das ist die sogenannte Panama-Fraktion, die kennen Sie vielleicht daher, haben Sie 5000 deutsche Wissenschaftler identifiziert, die dort publiziert haben. Aus den unterschiedlichsten Motiven. Wenn Sie das suchen im Internet, finden Sie alles. Das war letzten Juli unter diesem Schlagwort. Und zum Beispiel hat der Rektor der Bremer Universität 20 Mal dort publiziert. Und da gab es ein großes Herauslügen, nenne ich das mal. Und es ist aber auch da. Und das ist ganz neu, sehen Sie hier, aus dem April dieses Jahres, Taiwan. Die Universitäten fallen gerade diesen Zeitschriften und diesen Verlagen zum Opfer. Das ist alles nur möglich, weil wir digitalisieren. Das heißt, es ist nicht so was Neutrales, was wir da gerade erleben. Und wenn man das jetzt mal zurückschraubt, in der Medizin ist eigentlich Forschung immer zwischen Patienten, die die Daten liefern, und Patienten, die davon nutzen. Und dann habe ich mal nur vier Spalten hier eingezeichnet, das ist der normale Literaturweg, da schnürt man die Studie wieder auf, macht es neu und hier geht man die Zulassungsdaten bei den Behörden. Und eine Frage steht über allem, und jetzt heute beim Qualitätsbegriff, wem kann ich eigentlich vertrauen? Und da ist natürlich jetzt der Punkt da, diese Studie ist auch immer ein bisschen teuer, dauert lange und dann ist das so schwierig und wir wollen die Patienten nicht. Warum gehen wir nicht einfach auf die Daten, die da sind? Das sind diese sogenannten Real World Data. Und ich habe hier nochmal einen Artikel rausgenommen, die sind so instabil teilweise. Also zum Beispiel, wenn man Krankenkassendaten nimmt, es gibt keiner offen zu, aber im kleinen Gespräch, wenn kein Mikrofon, kein Journalist in der Nähe ist, ist es völlig klar, die sind doch die Abrechnungsmodalitäten so vertauscht, dass sie nicht der Spiegel der klinischen Realität sind. Und deswegen muss man an den Stellen so vorsichtig sein. Die Messlatte, die jetzt über alle diese Bereiche weggeht, nennt man Risk of Bias. Das ist ein moderner Begriff, der aber jetzt seit 5 Jahren auch schon völlig etabliert ist. Bias ist das englische Wort für systematisch falsch. Also keine Zufallsschwankung, sondern systematisch falsch. Und da gibt es jetzt eine Hierarchie. Wenn Sie jetzt Studientypen anschauen, dann haben Sie hier oben diese randomisierten kontrollierten Studien, das waren die, die ich in der ersten Folie gezeigt habe. Kohortenstudien würden Sie nur oben zusammenstellen und laufen lassen, weniger kontrollieren. Fallkontrollstudien, so hat man Lungenkrebs noch rausgefunden. Fallserien sind nur noch so einzelne Fälle, wo man versucht, was rauszuziehen. Und Experten. Das ist kein Plädoyer gegen Experten, das sind die nicht transparenten Experten. Ich weiß nicht, ob Sie das Schlagwort Stoppsatz kennen. Good old boys sitting around the table. Und wenn die eine klinische Leitlinie machen, ja, dann fangen sie Freitag an, keiner weiß, wer eingeladen hat, keiner weiß, wer es finanziert. Keiner weiß, wie die Methodik war, auf Sonderhand sind sie fertig. Da steht es irgendwo. Und das sind die hier unten und deswegen sind die so verpönt. Und das Ganze hat nur ein Prinzip. Die oben sind am robustesten gegen systematische Fehler. Und deswegen machen wir das und deswegen habe ich das hier nochmal daneben gesammelt. Das gab es schon in den 1970er Jahren, bevor der Begriff der Evidenz überhaupt da war. Und das ist das Gerüst, was sozusagen alles angelegt werden muss, wenn man einigermaßen einheitlich beurteilen will, wie sicher man da ist. Das habe ich nochmal für diejenigen von Ihnen, die damit arbeiten. Sehen Sie hier, das ist die Universität von Bristol, die hat das sauber sortiert auf ihren Webseiten. Da ist das Tool, das nennt die Robins, und da sehen Sie Bias in Non-Randomized Studies, also in Beobachtungsstudien. Gut, das waren jetzt die ersten beiden Ebenen. So, jetzt gehe ich mal in die neue Welt. Da, Sie erinnern sich, mit folienfreie Zone, das wird jetzt ein bisschen anders werden. Erstmal, völlig klar, diesen Begriff Big Data zum Beispiel oder künstliche Intelligenz, jetzt habe ich mal alles aufgelistet, kann man nicht allein diskutieren, weil die untrennbar miteinander verquickt sind. Ja? Und jetzt für die Medizin habe ich da auch nochmal dazu genommen, personalisierte, individualisierte Präzisionsmedizin. Innovation steht ganz unten, ist eigentlich immer ein Muss dabei. Und das trojanische Pferd dabei ist hier Vernetzung. Es muss alles vernetzt werden, damit es funktionieren kann. Da komme ich gleich drauf zurück. Nichts ist richtig definiert. Und wenn man sich das anschauen will, dann sollte man erstmal nicht nur über künstliche Intelligenz sprechen, sondern auch über künstliche Dummheit. Wenn ich an sowas angehe, und es ist eine technologische, enorme Umwälzung, dann ist nicht klar, dass das, was hier links steht, ist ja alles positiv. Habe ich mal einen Begriff dazu genommen, dann kann es auch in die falsche Richtung gehen, was gegenwärtig total und vorsichtig ausgewendet wird. Und Big Data ist jetzt als ein Beispiel rausgenommen, aber ich komme gleich mal wieder auf die anderen zurück. ist ein Meilenstein dieses Buch geklettert. Und ich sage praktisch nur was über deutsche Beispiele, weil ich hier niemanden sozusagen als Gast auf die Füße treten will. Zwei Ausnahmen. Das ist das erste, das ist ein Österreicher. Jetzt sagt gleich was Böses über das Buch, mit vorwegen Entschuldigung. Wer kennt das Buch? Oh, gut. Es sind immer so zwischen 0 und 3%, ja, also jetzt waren es hier 4. Dieses Buch ist für mich, das in 20 Sprachen übersetzt, 2013, finde ich ein hervorragender Beleg dafür, dass man nicht richtig verstehen muss, was im Buch drin steht. Das ist trotzdem erfolgreich. Ja. Und das hat einen enormen Einfluss, wie wir gleich sehen werden. Also er ist hier Jurist, hat eine Professur hier in Oxford und er ist Journalist. Das Ganze kommt aber nochmal 10 Jahre früher, praktisch, von jetzt angerechnet, in die Welt. Da sehen Sie hier die Arbeit und die ist durchgeschlagen bis heute. Das ist ein für provokative Arbeiten geeignetes Magazin, Wired. Da sehen Sie hier, dort wurde das Ende der Theorie erklärt. Ja, die Datensintflut, die wir jetzt ja haben, die macht die wissenschaftliche Methode nicht mal irgendwo vielleicht verbesserungsfähig oder würdig, sondern nicht mehr nötig. Abschaffen. Fertig. Das ist in der Neuen Zürcher Zeitung wunderbar aufgearbeitet worden, Wissenschaft im Größenwahn, sozusagen bis jetzt abzuschaffen. Aber das war natürlich ein perfekter Kunstgriff, um irgendwie jetzt in die Neuzeit hineinzukommen. Und wenn man jetzt mal hinschaut, was eigentlich die Definition ist, ich habe gesagt, nicht das genau definiert, dann sehen Sie hier auch, das ist die Definition von Big Data, aber da steht eigentlich nur drin, dass es groß sein muss, schnell und verschieden. Es gibt noch zwei neue Begriffe, zwei voraus, hier die Wahrhaftigkeit und auch den Wert. Und dann wird behauptet, dass die eigentlich alles können und muss sich um nichts kümmern, das macht ja schon dann die künstliche Intelligenz. Da könnt ihr jetzt Daten reinschmeißen von sozialen Netzwerken, über Musikstreaming, Tweets, Blogs, ganz egal, was denkt, das kümmern, funktioniert. Fragt man sich natürlich, wie kann das passieren? Und wenn man dann sucht, das kommt zum Beispiel diese Formulierung hier aus diesem Dokument, 2, 3 Seiten, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, aber da wird alles, was von Versprechungen dauert, bei uns so die Medien geistert, schon 2013, das war das Buch, wo Big Data rauskam, formuliert. Da sehen Sie hier auch schon eine Datenmenge, Volume und alles, das ist da drin. Und wenn man noch ein paar Begriffe rausnimmt, sieht man, dass McKinsey dann schon wusste, dass man dort Effizienz und Qualitätssteigerung erreichen kann. 222 Milliarden Dollar oder Euro hier in den USA und in Europa allein 250 im allgemeinen Bereich pro Jahr. Wenn die Zahlen ohne Abschätzung von Fehlerraten so dastehen, ist das schon völlig klar. Das kann so nicht richtig stimmen, aber mit Dienst ist es bekannt dafür, dass sie das machen. Und die deutsche Regierung zahlt auch für diese Gutachten ein Heidengeld. Wenn man das durchliest, die 3 Seiten, sieht man, das ist keine einzige Erwähnung von Ergebnisqualität und Verbesserung der klinischen Aufgaben. Also der Arne Neumann, der vorhin auf der ersten Folie unter der Ecke stand, der hat davon eigentlich gar nichts. Der kommt gar nicht vor. Und wenn man sich ja fragt, was es eigentlich ist, dann sieht man, das war die offizielle Information 2013 für den Deutschen Bundestag. Das ist nicht gerade ein Dokument, wo man sich mit Ruhm bekleckert hat, wie wir es mal sehen werden. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich mit deutschen Beispielen arbeiten kann. Aber den Transfer war das eigentlich, müssen wir das selber machen. Und da sehen Sie hier nochmal auch, jetzt wird hier schon mal das wissenschaftliche Weltbild auf den Kopf gestellt, 2013. Und den sehen Sie 3 Zitate für die ganze Arbeit, für das deutsche Parlament. Und Sie sehen hier die beiden Namen, Kopke und Meyer Schönberger. Und wenn man dann nochmal schaut, wie das entstanden ist, dann sehen Sie hier, das ist, damit die Abgeordneten nicht überfordert werden, hat man es an den Fachbereich Kultur, Medien und Sport gegeben. Ja. In der ganzen Geschichte war kein einziger Wissenschaftler daran beteiligt, der irgendwie versteht, wie man sowas macht. Und das Ganze ist bis heute nie richtig repariert worden. Es gab nochmal einen kleinen Nachklapp 2017. Hier sehen Sie Einsatz und Einfluss von Algorithmen auf das digitale Leben. Also es ist genauso wie war das weggerutscht. Und mehr gibt es auf der Ebene nicht. Und wenn man jetzt, und das mache ich so sehr kompakt, rauszieht, was eigentlich da die großen Mantras waren bei der ganzen Geschichte, und das lehnt sich jetzt aber das Buch an, kann man gut nachlesen. Einmal wird behauptet, aufgrund der Datensintflut ist die alte Regel, dass Korrelation nicht automatisch Kausalität bedeutet, hinfällig, mit genug Daten, würde ich dazu sagen, eine neue Regel. als Medizinstudenten lernen, war, dass es nicht heißt, dass die Störche die Kinder bringen und die Störchenpopulation und die Kinderpopulation runtergehen. Das wäre sozusagen das Beispiel, was alle auf der Welt lernen. Dann, jedes Problem lässt sich durch mehr Daten leicht lösen. Dann sehen Sie hier schon mal N like all. Notwendig dafür, und jetzt sind Sie an der ersten Stelle, wo es dann wirklich kritisch wird. Ich habe vorhin gesagt, die Vernetzung ist das trojanische Pferd. Damit das wissenschaftlich funktionieren kann, müssen Sie vernetzt sein. Und man muss an alle Daten ankommen. Das heißt, die Verantwortlichkeit der Daten sollte vom Besitzer zum Nutzer gehen. Und das heißt natürlich Aufgabe der Eckpfeiler der Wissenschaftlichkeit. Und wenn man jetzt genau hinschaut, sieht man auch, dass es eine enorme Verlagerung gibt, auch in anderen Wissenschaftsgebieten, dass die Technik sozusagen zum Ziel wird und nicht inhaltlich freigestellt. Da ist in der Wissenschaft der Begriff, den kennen Sie vielleicht nicht alle, das sogenannte Surrogates, Ersatzparameter. Also wenn ich irgendwie was einleite und habe danach mehr Pixel, dann wird schon mal angenommen, dass der Patient irgendwann eine Nutzung hat. Das muss aber nicht so sein und kann sogar in die andere Richtung gehen. Das ist ein typischer Surrogate. Und noch zwei Riesenpunkte dabei. Big Data, und das ist der große Unterschied, verspricht, diese unstrukturierten Daten sozusagen bias-frei zu analysieren. Deswegen sind viele Sachen, wie zum Beispiel diese deutsche nationale Kohorte, wo 100.000 Patienten oder Gesunde drin sind, ist nicht in dem Sinne Big Data. Die ist wirklich sauber strukturiert. Und ich habe vorhin gesagt, wir haben ein Reproduzierbarkeitsgesetz in der Wissenschaft. Das Problem wurde ausgeknipst, indem man gesagt hat, die Datenmengen wachsen so schnell, wir können die zurück. Ja? Also die Firmen, die Industrie zum Beispiel, die stört darunter, aber man versucht, eine ganze Kultur zu entwickeln, die man Studien wiederholen kann. Das ist hier einfach ausgeschaltet worden, was sehr elegant war. Und dann sagen mir auch Leute, naja, sei doch nicht so klein, das macht man auch neu, muss sich entwickeln und so. Und das stimmt ja auch gar nicht. So, jetzt sind wir in Österreich. Das ist Ihr österreichischer Landsmann, der Professor in Oxford. Das ist aus dem Vortrag raus, finden Sie auch gleich auf YouTube. Und da sehen Sie hier, das ist das, was er vermittelt. Und wenn man das mal anhört, das ist teilweise wirklich, das macht uns böse, es erinnert so ein bisschen an die Bibelstunden morgens in den Privatsendungen in der Fernsehen, wo ja, die eine Buchstabe drüber gemacht wird. Und wenn man dann nochmal weiterschaut, ich habe es hier nochmal rausgezogen, wenn man ins Buch reinschaut, dann sagen Leute, naja, da steht doch überall, da muss ein bisschen aufmerksam und vorsichtig sein, dieses End like all steht auf 14 Stellen ausgearbeitet. Das ist bitter ernst. Und wenn man jetzt denkt, überall sehen wir ja überwältigende Beweise und was alles künstliche Themen schon schafft, wenn man wirklich hinschaut, wo ist was, was belegt ist und wirklich wissenschaftlich abgehakt werden kann, dann sieht man, dass eigentlich immer wieder die gleichen Beispiele auftauchen, Schach, Go, inzwischen auch Poker. Aber die Beweise, die immer wieder auch heute noch genannt werden, zum Beispiel die Knüppelvorhersage von der damals der Schweinegrippe durch Google, die 2 Jahre funktioniert, an die Wand fuhr, die Täterkampf von Steve Jobs, da sage ich gleich noch was dazu, sind eigentlich immer nur anekdotische Beispiele, oder Case Studies, wenn man im Englischen sagt, und der Treibsatz ist GAFA. Das ist auch ein stehender Begriff inzwischen, Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft, und das sind alles kommerzielle und Umsatzbeispiele, die bereits wirklich flächendeckender Erfolg behandelt werden. Und überall, und das macht es auch so schwierig, steht immer wieder dieser moralische Druck und die Behauptung, diese ganze Bewegung und Entwicklung macht unser Leben besser. Da gibt es einen Film, der ein schlechter Film ist, aber das Buch auch nicht so gut, aber The Circle, lohnt sich mal zu lesen. Da sehen Sie immer, wie ein junger Mensch absorbiert wird mit diesem moralischen Anspruch und zum Schluss die 24 Stunden am Tag eigentlich vernetzt und verbreitet ist. Und nochmal zu Steve Jobs. Steve Jobs hatte Pankreaskarzinom und er hat sich selbst sehr geschadet, weil er versucht hat, das mit komplementärmedizinischen Verfahren in den Griff zu kriegen. Er hatte eine Version, Pankreas ist eigentlich ziemlich sicher so, ist eine moderne, in Anführungszeichen leichte Ausprägung und die hätte man in den Griff kriegen können, aber er hat die Zeit vertan und als er begriffen hat, was er gemacht hat, da war es zu spät. Das ist aus dem Buch Big Data. Das alles, was er sagt, also er hat eine Schlüssel Gensequenzierung gemacht und hat gesagt, entweder er ist jetzt der erste Mensch, der so geheilt wird, oder der letzte, der danach stirbt. Und das ist der Abschnitt aus dem Buch. Seine Vorhersage traf zwar leider nicht zu, aber das, was gemacht worden ist, verschafft ihm wohl mehrere Jahre zusätzliche Lebenszeit. Das ist, wenn man wohl will, völlig unbewiesen, aber eigentlich eine Lüge. Eine zynische Lüge. Ja? Und das kann man deswegen gut prüfen, er hat eine überragend gute Biografie. Und der Autor der Biografie hat sehr viel Zeit mit ihm verbracht während seiner letzten zwei, drei Jahre. Also das ist auch wirklich lebenswert. So, das habe ich nochmal dazu getan, nur dass Sie mal sehen, also ich habe den ersten Artikel, weil ich alles drinsteht, 2015 geschrieben, und da habe ich schon geschrieben, weil die Wissenschaftsprinzipien definiert wurden, im Titel eine neue Wissenschaftlichkeit. Frei zugänglich im Netz. Dann habe ich das andere hier geschrieben, ist das Zeitalter der Kausalität vorbei? Und so weiter und so fort. Also das finden Sie alles, und wenn Sie die Folien haben, können Sie auch direkt nachgucken. Und wenn Sie irgendwas nicht kriegen, was in der Paywall ist, schreiben Sie eine E-Mail oder das Institut. Jetzt, das anstrengendste und schwierigste Fall. Die Basis von dem, was ich gerade dargestellt habe, die ist falsch. Das Ganze, wenn man es mal bildlich darstellt, so wissen die, der Bau eines Hauses, der im zweiten Stock geht. Und die ersten beiden sind scheinbar schon da, muss man nicht drüber reden. Und das werde ich jetzt mal ein bisschen zerlegen. Die Frage ist ja, und das stimmt ja in allem mit, alles wird automatisiert und mehr Daten besser, und deswegen gegenwärtig müssen mit der Medizin, aber auch sozialer, alle Daten einfach zusammenkommen. So, und er ist vermutlich einer der klügsten Köpfe, der gegenwärtig auf der Welt hier umspringt. Er war jetzt 5 Jahre Dekan in Harvard, von der Graduate School of Arts and Science, und die Arbeit ist völlig unleserlich für den normalen Naturwissenschaftler, deswegen skizziere ich es mal. Der Titel, sehr aussagekräftig, ich habe mehr Daten, mein Modell ist feiner, aber die Schätzer werden schlechter. Also das, wie ich es beschreibe, wird einfach schlechter. Wackelt mehr, instabil. Und jetzt sagt er ganz darauf, bin ich der Blöde. Ist das sicherlich nicht. Jetzt habe ich nur noch 2 Kapitel rausgenommen. Einmal hier, der erste Abschnitt, was heißt eigentlich wirklich Information? Und eine Botschaft, die Sie mitnehmen sollten, ist, Daten sind nicht per se Information. Daten sind erstmal Daten. Deswegen ist auch immer, dass Daten das Öl des nächsten Jahrhunderts sind. Auch eine zweistellige Aussage. Niemand würde sich hochhöhlen den Kampf lassen. Ja, wir müssen noch ganz viel tun danach. Und jetzt wird es hier unten noch heftiger. Sind zusätzliche, und zwar korrekte Daten, immer hilfreich? Und die Antwort ist ganz banal. Und jetzt versuche ich etwas hilflos Ihnen zu erklären, warum das so ist. Ja, diese Arbeit ist jetzt rausgekommen. Als nächste, da sehen Sie hier oben die Paradoxien von Big Data. Also das, was die Mathematik bisher geleistet hat, und auch die Statistik, das geht hier alles irgendwie jetzt kreuz und quer, weil das Angebot da, was wir früher nicht hatten, ging und endlich geht. Und damit die ganzen Gesetze irgendwie nicht mehr stimmen. Und dann taucht da unten noch ein Begriff auf, sehen Sie, ich habe schon gesagt, in dieser ganzen Sequenz von Begriffen spielt die Präzisionsmedizin eine Riesenrolle, aber sehen Sie, auch dort gibt es dieses Paradoxon. Also auch da geht es nicht so ganz durch, denken. Und dann gibt es noch einen Namen, der heißt Nassim Taleb. Einige von Ihnen kennen vielleicht das Buch Der Schwarze Schwan. Der hat jetzt eine Professur, ist ein Libanese in New York für Risikoengineering. Und der hat diese Papers da geschrieben. Also wenn Sie das in die Suchmaschine eingeben, finden Sie diese Arbeit auch leicht. Er sagt hier, wenn man das alles so laufen lässt, und das haben Forscher inzwischen geschafft, dann hat man hier eine Rosinenpickerei bei den Ergebnissen auf industriellen Level. Ich kann eigentlich alles beweisen. Ich habe genug Daten, jetzt mache ich nur das, mache das. Hat er sehr überzeugend dargestellt. Da gibt es einen Begriff, auf den ich gleich zurückkomme. Hier, spurious correlations. Und das hier ist eine Kurve, die versucht, das darzustellen. Sie sehen hier unten, schlecht lesbar von hinten sicherlich, hier unten sind die Anzahl der Variablen, das geht hier bis 2500. Jetzt würde man ja denken, wenn die Variablen zunehmen, dann nimmt auch die Komplexität zu. Aber die Korrelationen zwischen den Variablen, die dazukommen, die nehmen viel schneller zu. Das ist etwas, was ich nur als Schlagwort hier beigehen lassen kann. Das nimmt quadratisch zu. Also die Anzahl hier, wenn Sie jetzt 2500 Variablen haben, dann haben Sie Verbindungen zwischen den Pärchen in der Größenordnung 150.000. Das heißt, Sie bereiten praktisch den Acker dafür, dass jetzt falsche Ergebnisse zufallsgesteuert kommen. Und zwar auf einem riesigen Acker. Und das verstehen Ingenieure sofort. Das nennt man Picking Signal from Noise. Das Rauschen wächst schneller hier als die Signale und verschüttet das Land. Und damit ist man wirklich auf einem ganz, ganz schlechten Weg. Und ich habe lange versucht, das einfach zu vertreten oder auch darzustellen. Und ich habe es hier in diese Formulierung gepackt. Das ist ja diese immer wieder zitierte Suche von der Nadel im Heuhaufen. Und alles, was man daran was falsch macht, ist, dass der Heuhaufenstelle wechselt. Nicht mehr Nadel. Und das kann man hier demonstrieren. Das ist ein Buch, was auch sehr, sehr nett zu lesen ist. Das sind diese Spurious Correlations. Ich nehme mal das Beispiel hier raus. Das ist der Pro-Käse-Konsum. Der Pro-Tag-Käse-Konsum oder pro Woche, ist egal, wie es halt ist, in den USA. Und als zweite Variable, die Sie hier sehen, ist das die Anzahl derjenigen, die sich im eigenen Bettlaken erdrosseln. Und die beiden, dann sagen die alle, naja, das ist eine Scheinkorrelation. Das ist keine Scheinkorrelation. Wir sind numerisch korreliert. Aber es ist ein totaler Schwachsinn, wenn man sich nicht lange überlegen muss. Wenn man das jetzt mal in der Logik, die ich vorhin zitiert habe, durchrechnet oder durchdenkt, dann müsste man eigentlich sofort das Ganze in Kausal umschalten und sagen, stopp, diese Konsum, ich muss mein Strangulierungsrisiko reduzieren. Ist natürlich Schwachsinn. So viel drauf halten. Das kann die Maschine nicht entdecken. Sonst müsste sie den Schwachsinn in Lerndatensatz haben. Und das ist eine der ganz großen Fragen, die nicht diskutiert wird. Ja, wir müssen im Prinzip den gesamten Schwachsinn der Welt haben, um gefeit zu sein bei diesem Feld von 140.000 Korrelationen, die schwachsinnigen Sachen sofort auszurichten. Und das müsste man händisch eingeben. Weil sie haben keinen Goldstandard als solche. Darüber wird praktisch nicht diskutiert und nachgedacht. Und man findet auch wenig in der Literatur dazu. Und deswegen, ich habe es hier nochmal zusammengefasst, im Englischen kann man so elegant formulieren, das Ganze ist inzwischen ein gängiger Begriff, ist ein Bullshit Generator. Also wir können das, was der Taleb als Industrialist Rosinenpicken bezeichnet hat, wirklich als Bullshit Generator bezeichnen. Und das nennt sich falsch positiv. Und jeder Artikel, der wissenschaftlich falsch positiv in dem Zusammenhang nicht diskutiert, hat irgendwie entweder es nicht verstanden oder es hat keine ganz ehrlichen Motive, warum das gemacht wird. Und das Ganze, was ich gar nicht gezeigt habe, kann mir jemand die Arbeit schon verlängern? Ich finde, aber nur meine Bitte. Ja, die Echokammer oder die Siedelwelt zwischen diesen Welten, das ist völlig unterwegs. Ja, also auf der einen Seite, aber die wusste ich immer, ich könnte das beliebig vorstellen, da gibt es viel mehr davon. Und dann sagt man, naja, aber in der Praxis ist das noch nicht so schlimm, das läuft auch nicht so. So, deswegen soll ich jetzt zeigen drei Beispiele. Ganz toll. Das hier ist die Deutsche Krebsgesellschaft und ist auch wieder vorhin nicht lesbar. Sie sehen hier unten das Angeschriebene. Das war sozusagen das Kongressblatt als Vorbereitung. Und das sehen Sie hier. Zu denen bereits viele ähnliche Vergleichsdatensätze vorliegen, kann mit Methoden der künstlichen Intelligenz nach Muster oder Korrelation untersucht werden. Vereinfacht gesagt, lernt das Programm aus den Vergleichsdaten und so weiter und so fort. Also immer das gleiche Schema vor wenigen Monaten. Und die haben noch nie was davon gehört, dass das schief gehen könnte. Die Schweizer letzte Woche in Basel, die Data zum Nutzen der Patienten, Big Data liefert neue wertvolle Resultate und genauere Vorhersagen für Diagnose, Therapie, Risiken und Prognose. Ist falsch. Ist ein Arzt, ein Oberarzt von der Basler Klinik. Und dann erklärt er immer, wie die Wissenschaft geht. Naja, es geht alles schneller, aber es wird schon funktionieren irgendwann. Und dann sehen Sie hinten, dass nochmal die Schweizerische Akademie für die Förderung dieser Erarbeitung gelobt wird. Und dann ist auch klar, dass die jetzt die Interessenkonflikte natürlich eine riesen Rolle spielen. Und da sehen Sie meinen Namen irgendwo, ich und weitere Kritiker haben nicht begriffen, wie Wissenschaft funktioniert. So, und jetzt muss ich das heute mal auf Wien zurückkommen. Ab wann wird, sehen Sie hier, Wien, Februar 2019, ab wann wird eine Menge bestimmter Daten zu sinnvoller Information? Daten allein helfen Ihnen wenig. Man muss diese Daten nutzen, um Hypothesen zu testen, oft viele Tausende. Nur so kann man lernen, wie ein System funktioniert. Kann man nicht. Und das habe ich jetzt nochmal in einer netten Folie zusammengestellt. Wenn Sie tausende von Tests machen, alle, die immer so gerne wissen, dass man wiederholte Tests, wenn man es so macht, nicht mehr auf, weil die dann irgendwie dauert, falls du sie produzierst. Zwangsläufig. Während die Mediziner in der ersten Statistikvorlesung. Da steht's. Wenn sie alle Tests auf 0,5 machen, kriegen sie falsch positive. Und dann haben sie Bullshit Generator. Und dann sehen sie hier, dass die Heuhaufen bis zum Horizont unendlich. Was macht man? Man schreibt die Schraube zu und modifiziert das Alpha. Der Gegner auf die andere Seite hat ein Alpha korrigiert. Und die brutalste Schraube ist, ich teile es durch die Anzahl der Tests. Dann ist das Alpha so klein, dass sie jede Menge falsche Negative produzieren. Sie sehen nicht mehr, zum Beispiel, wenn sie automatisch machen, das Übergewicht, das Diabetesrisiko erhöhen könnte. Und eigentlich machen sie so bewusst. Deswegen habe ich da mal die Pille gestellt. So, das sind die Extreme, die sind objektiv, da kommen sie nicht raus. Das muss diskutiert werden. Und dazwischen gibt es jetzt, das nennt sich Lasso, kennen einige von Ihnen vielleicht, das ist aber damit noch Grundlage Wissenschaft. Wie kriege ich das jetzt hin? Und hypothesenfrei kann ich das nicht kriegen. Und die Treiber, bösartig gesagt, Naivität, Inkompetenz und Interessenkonflikte. Und dann sehen Sie jetzt das, und die Zeitschriften sehen Sie oben immer Top-Adressen Nature, eigentlich brauchen es nicht mehr. Wenn Sie jetzt die Patienten oder auch die Gesunden mit Sensoren behängen und dann kriegen wir schon die Zahlen und dann werden wir darüber, was so viele sind, das richtig herausfinden. Haben Sie eben gesehen. Unten steht auch hier immer wieder die Schlagworte Präzisionsmedizin. War auch jetzt in unterschiedlichen Typen von Studien. Das Ganze wird dann aufgegriffen. Das ist die zweitgrößte deutsche Krankenkasse. Das ist der Vorsitzende Baas. Wir müssen jetzt die Daten von den Fitness-Trackern aber auch sofort von der Krankenkasse übernehmen, damit wir sie haben. Und das Motiv dafür, wir müssen sie sozusagen sichern, bevor die US-Internetkonzerne uns sie wegschicken. Also auch keine medizinische Motivation. Und wenn man das durchdefiniert und jetzt systematisiert, dann sieht man, dass das Ganze ohne Wenn und Aber immer nur auf den Nutzen schaut und nicht das macht, was jede normale Technikfolgenabschätzung macht, nämlich die drei Dimensionen Schaden oder Risiko und Kosten. Taucht aber nicht auf. Wenn man den Blick mal dafür geschafft hat, sieht man, dass es so ist. Und jeder, der danach fragt, kriegt die Antwort, sie stehen im Fortschrittwege oder auch der besseren Welt. Und was heißt das jetzt? Abschied von der Kollegin der Wissenschaft. Ich habe jetzt das mal aufgeführt, was ich links vorher hatte und rechts. Dann sieht man, das ist sofort klar, wenn man den Blick dafür geschärft hat, dass sie keine zusammenfassenden Arbeit, die das mal so untersucht haben. Also ich habe vorhin schon gesagt, die Ergebnisqualität ist weg. Das Ganze ist ungeplant. Also das heißt, es muss auch nicht mit der Ethikkommission gehen, weil ich eben nur Daten analysiere, die sowieso da sind. Dann ist eigentlich in der Medizin speziell alles Aussagen über Entscheidungen oder Unsicherheit auch verschwunden, weil wir genug Daten haben. Finch Outcome ist weg und ich habe das nochmal dazu geführt und das ist dann geht in die Richtung, das ist eine religiöse Währung von Daten. Das Grundmodell, den Begriff sehen jetzt auch dauert, ist immer mehr disruptiv und in Deutschland gibt es jetzt eine Agentur für Sprunginnovation. Sozusagen, vergesst alles, was wir schon gemacht haben, packen wir ganz neu an und die Richtung wird schon richtig sein. Wird sie natürlich nicht und deswegen ist das Ganze inzwischen verkommen zu einer Ideologie. Und das habe ich jetzt nochmal draufgesetzt. Es ist inzwischen dann nichts mehr hinterfragt mit dabei, vergleichbar mit einer Religion. Und wenn Sie dann jetzt wieder die Beispiele sehen, ich zeige es nur ganz kurz oben, da muss man in die Fälle angehen, weil das so böse eindeutig ist von der Bildzeitung. Ja, Google entwickelt ein Armband gegen Krebs, das ist schon weit darüber hinaus, über die Datenerfassung. Und dann sehen Sie hier unten auch die Arroganz der Internetkonzerne. Microsoft will das Gesundheitssystem transformieren. Bei uns als private Firma. Nicht schlecht. Das Ganze wird auch jetzt gedeckelt von oben. Sie ist die deutsche Digitalministerin und das, was sie so von Staaten lässt, ist, erinnert enorm an diesen Mautkrieg, den sie gerade glücklicherweise gewonnen haben. Ja? Aber die Aussagen sind auch nach Realität und Einfälligkeit nicht zu überbieten. Dann ist Deutschland mehr für Fußball gut zu motivieren. Hier ist ein Weltmeisterplan für die Digitalisierung, ist der Vorsitzende von der FDP. Aber sie sind, was sie machen, ist praktisch inhaltsfrei. Und ist das Ganze eigentlich intelligent? Das Buch, da müsste man eigentlich Schmerzensgeld kriegen, wenn man es liest. Also ich habe das Ende des Zufalls. Der kündigt schon mit dem Vorwort an, dass er mit Mathematik, Statistik und Informatik immer noch wenig am Hut hatte, aber ich habe jemanden empfohlen, um zu verstehen, das Buch zu schreiben. Also ich bin mir das nicht glückt. Aktuell Und jetzt kommt der wirkliche Kracher, was KI angeht. Watson war ja immer in den Medien, Schachspielen und so weiter und so fort. Und der ist angekündigt worden, dieser Artikel ist extrem lebenswert, aber auch ziemlich länglich. Die wollten die Krebstherapie revolutionieren. Und dann, das steht hier, sind sie rausgeflogen vorletztes Jahr aus der größten Krebsklinik in Texas, MD Anderson, nachdem die dort 62 Millionen Dollar investiert haben und gemerkt haben, dass die Entscheidungen für schlechter sind. Dann sehen Sie hier nochmal die Darstellung, es gab auch intern bei IBM riesen Konflikt, weil das Marketing durchgespielt hat. Sie sehen hier, Public Relations has run amok. Das war ein Spiegel nochmal drin, aus Deutschland ist Watson rausgeflogen letztes Jahr, zum Schluss, das war eine private Kette, die Röntgenliegen, und dann der CEO gesagt, hatte schon seit einem Jahr das Gefühl, er investiert in Las Vegas, wenn er bei Watson was investiert. Ja, dann kann nicht hin. Schöner geht's nicht. Sie sehen hier, das war jetzt, also, das stimmt das nicht an der Jahreszahl, jetzt eine ganz neue Arbeit nochmal, die ist das die erste, ihre Vertrauen, die wir im Watson verloren haben. Also es brodelt immer noch. Das ist völlig zusammengebrochen. Und was dahinter steckt, ist, dass sie das Wissen, was ja angeblich durch Deep Learning und Selbstlernen irgendwie zusammengetragen wurde und weiterentwickelt wurde, darin bestand, dass sie bei einer Anerkennung Wissenschaftler dafür da haben, eine Deklarer. Gut, das denkt man, Industrie, Profit. Ethikrat, denkt man, ist besser. Das könnte ich auch nicht verstehen. Wir stehen jetzt alle diese Satzlösen, Menge der Daten gegen die Aussagekraft und so weiter und so fort. Das ist alles reproduziert worden in der 200 Seiten. Expertise vom Deutschen Ethikrat und neues Wissenschaftsparadigma. Alle Fehler praktisch wiederholt worden, die ich jetzt hier eben skizziert habe. Dann denkt man, okay, jetzt haben wir hier den Ärztekongress. Das ist der Hauptstadtkongress. Die bilden sich immer ein. Sie sind der größte deutsche Ärztekongress. Das war im letzten Jahr. Das sehen Sie jetzt hier, und jetzt wird es ganz kritisch, die Forderung aus der Ärzteschaft, die KI soll nicht mehr nur Assistent sein, sondern zum Akteur, also selbstständig agieren kann. Dann sieht man hier, dass sie sich darauf berufen, dass es mit dem jetzigen Datenschutz nicht geht, aber dass man ja gute Verbündete hat, weil auch der Deutsche Ethikrat den Datenschutz modifizieren will. Ich habe vor ein paar Wochen dann, das wird schon erwähnt, mal die künstliche Dummheit direkt auf eine Folie getan. Das wurde dann wirklich weniger so zu einer Schlagzeile. Und das hier ist der Deutsche Digitalrat. Und erkennen Sie ihn? Ihr österreichischer Landesmann ist auch jetzt da wieder der Deutsche Digitalrat. Und da sehen Sie hier alle Schlagworte. Wir beraten nicht einfach, wir tun und unten. Der digitale Wandel bietet enorme Chancen für die Menschen in Deutschland und so weiter und so fort. Also, es ist unglaublich stereotyp, wie das läuft. Und jetzt bin ich gleich zum Schluss. Wenn man sich mal ganz real angucken will, was eigentlich jetzt eine Erfahrung mit KI ist, dann landet man unweigerlich bei Boeing 737 Max. Das waren zwei Fälle. Und da sehen Sie auch schon oben alle Schlagworte. Da kommt AI für Artificial Intelligence vor. Hier wird schon die Parallele zum selbstständigen Fahren oder auch zum Fahren gezogen. Das hier war das andere Unglück. Die Piloten beim zweiten Fall wussten, was man von draußen weiß, wahrscheinlich 4 Minuten lang, dass sie sterben werden. Sie haben verzweifelt versucht, das in den Griff zu kriegen. Und alles, was fehlte, ist systematisch die Macht weggenommen worden, die Maschinen wieder zu übernehmen. Das kann jetzt aus meiner Sicht nicht sein, dieser Wurstkopfkäfer. Das hat jetzt sogar noch die Tote gekostet. Eigentlich müsste man jetzt schon darüber nachdenken, wer da jetzt wegen Totschlag benannt wird. Aber das war zum Beispiel abgelegt von den Behörden. Das war der ökonomische Druck, gegen Airbus in den 320er zu bestehen. Deswegen hat man die losgelassen. Und gerade jetzt ist es vor 2 Tagen, die Software wieder eingebrochen. Und wenn man das dann nochmal im Zusammenhang sieht, das war heute Morgen bei Ihnen auch in der Presse, auch Österreich muss sich sputen aufzuholen, weil ja alle anderen schneller sind, dann sieht man, dass wir eingeschlossen sind von Überwachungsmechanismen eines totalitären Staates China, selbstverliebten CEOs in Silicon Valley, die Probleme lösen wollen, die wir nicht haben. Und dann sind wir diese beiden Kandidaten, Estland und Israel. Da brauchen wir auch immer auch als Vorbilder, auf die wir uns drohen zu tun müssen, die einzuholen. Zusammengefasst, dieser Qualitätsbegriff, der muss wieder in den Mittelpunkt gestellt werden. Dann würde vieles von dem wirklich auffällig werden, was gegenwärtig läuft. Und deswegen wird er auch so peinlich vermieden. Der Fortschritt ist quantitativ, nicht qualitativ. Da sehen wir gegenwärtig ein völliges Versagen von der Wissenschaft. Und gerade bei der Insolvierung, wir sagen am meisten, sieht von denen keine Statements. Ja? Die werden so gefüttert mit Drittmitteln im dreistelligen Millionenbereich, dass sie einfach gegenwärtig sich selbst Schweigepflicht auferlegen. Und dann ist man auch genau bei der ethischen Frage, was das angeht. Das Ganze hat wirklich, was die Überwachung angeht, Elemente, gerade durch den Einfluss von China, einer totalitären Gesellschaft. Und deswegen ist auch da die Frage, wann diese Diskussion endlich offen geführt wird bei uns. Und ich habe das vorhin noch gezeigt. Die Frage ist, dass die 1000 Anwendungen dabei sinnvoll sind, die funktionieren als Dienstleistung, aber geht das Ganze Richtung Knecht oder Herrscher? Und mit der Frage möchte ich aufhören.
So.